Haben Sie eine Bibel zu Hause?
Ja, ich auch. Haben viele, ne? Ich lese zwar nicht allzu häufig darin, aber eine Bibel hat ja fast jeder im Schrank. Also zumindest gibt es so etwa 3 Milliarden Kopien, die verkauft oder verteilt wurden in der Welt. Man hat mal ausgerechnet, wenn man die alle übereinander stapeln würde, wäre man dem lieben Gott schon um einiges näher. 150.000 Kilometer wäre der Turm dann hoch. Die Texte sind ja im Lauf von über 1000 Jahren entstanden und übersetzt wurde das Buch der Bücher, zumindest in Teilen schon, in knapp 2500 Sprachen. Aber Übersetzung ist ja nur das eine, man muss ja auch auslegen und interpretieren. Exegese nennt man das. Wer Pfarrer werden will, der studiert das. Und vor allem beschäftigt er sich ja damit darum, um der lieben Gemeinde in seiner Predigt dann auch mal etwas erzählen zu können, was sie persönlich berührt. Also der muss ja eine Brücke bauen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Es gibt da unterschiedliche Ansätze, wie man einen Bibeltext sinnhaft auslegen kann. Und Timo Grampis hat sich zwei Ansätze angeschaut. Den tiefenpsychologischen und, den gängigsten im Übrigen, die historisch-kritische Exegese.
Das ist eine Frucht der Aufklärung, also des 18. Jahrhunderts, die aus der Erkenntnis herrührt, dass die biblischen Urkunden eben von menschlichen Autoren geschrieben sind.
Reinhard Schmidt-Rost.
Und dass sie damit, wie alle andere Literatur, auch der Betrachtung aus historischer Perspektive unterliegt.
Professor für praktische Theologie.
Weil mich die kirchliche Praxis mehr interessiert hat und weil ich fand, dass die Exegese, wie ich sie erlebt habe, mir zu sehr auf den Buchstaben eingeengt war. Es war mir zu sehr Mathematik und zu wenig Leben.
Wir beschäftigen uns mit den originalen, also in meinem Fall eben griechischen Texten des Neuen Testamentes und ordnen diese Texte in ihre Zeit ein. Also die sind eben natürlich antike Texte in der zweiten Hälfte des ersten und am Anfang des zweiten Jahrhunderts entstanden.
Der Exeget.
Um es an einem Beispiel zu sagen, wenn Paulus den Begriff Freiheit verwendet, dann muss man eben danach fragen, was kann Paulus damit gemeint haben?
Jens Schröter, Professor im Bereich Neues Testament.
Das ist ja das Spannende bei den christlichen Texten, dass da eine ganz neue Sicht auf die Wirklichkeit entsteht im Spektrum von Judentum einerseits und griechischer und römischer Welt andererseits.
Welten zum drin eintauchen und sich wohlfühlen, für den Exegeten jedenfalls. Nach historisch-kritischer Methode sind die zeitbedingten Merkmale der biblischen Urtexte entscheidend. Also alles, was mit Blick aufs Neue Testament typisch ist für die Antike, für die hellenistische Lebenswelt. Und die Bibeltexte dementsprechend geprägt hat. Etwa die Vorstellung von göttlichen Menschen, die Macht über Naturgewalten haben.
Die Jünger stiegen ins Boot, in dem Jesus saß, und fuhren los. Da kam ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser. Jesus aber lag hinten im Boot auf dem Sitzkissen und schlief. Die Jünger weckten ihn und riefen: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zu dem Sturm und befahl dem tobenden See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen?
Aber natürlich nicht, denn das war ja nur eine deutsche Übersetzung der Sturmstillungsgeschichte aus dem Markus-Evangelium. Der Exeget schaut sich hingegen den griechischen Urtext an. Das Ziel, sich annähern zu können an das, was der Verfasser im damaligen historischen Kontext gemeint haben könnte.
Man soll nicht bei Gefahren gleich meinen, dass man sein Vertrauen auf Jesus verlieren soll. Das will ja diese Geschichte sagen. Von daher würde ich sagen, ist diese sehr auf tiefenpsychologische Betrachtung gezielte Interpretation vielleicht nicht immer diejenige, die den Erzählungen am angemessensten ist.
Meint Jens Schröter. Ganz anders sieht's Eugen Drewermann, der Theologe und Psychotherapeut, ehemalige Priester und Kirchenrebell. Er steht für die tiefenpsychologische Exegese.
Die Welt, in der wir leben, ist wie ein offener Abgrund, wie ein sturmgepeitschtes Meer. Untergehen im Sturm heißt, wir kämpfen am Ende gegen Gewalt mit Gegengewalt. Wir übersetzen Angst in Aggression. Wir leben in permanenter Konkurrenz. Wir gehen unter vor Angst und kommen da nicht heraus. Oder wir machen es anders. Wir schauen in die Augen des Mannes, der vom anderen Ufer her auf uns zukommt und uns bei der Hand fasst und uns Vertrauen lehrt. dann trägt uns die ganze Welt hinüber ans Ziel. Aber es gibt nur eins von beiden, Vertrauen oder Angst.
In Anlehnung an den Psychiater Carl Gustav Jung arbeitet Drewermann mit Archetypen. Das können Träume sein, Märchen und Symbole. Sie müssen in der Menschheitsgeschichte über viele Kulturen und Epochen aufgetaucht sein und so Menschen im kollektiven Unterbewusstsein verbinden.
Die Leute denken nicht daran, dass wenn sie aus ihrer Ehe herausgehen, eigentlich dabei sind, etwas zu beschreiben, das dem Auszug aus der Gefangenschaft Israels in Ägypten gleichen könnte. Man betritt ein Feld, das gar nicht begehbar ist, das eigentlich ein Abgrund war, wie das Rote Meer. Und man lernt Leben von der Hand in den Mund Tag für Tag. Und man lernt dankbar zu werden, sich auseinanderzusetzen und bleibt auf der Suche nach einem Land, das man ahnt als Stätte der Verheißung. Von solchen Erlebnissen her, wenn man sie bildhaft nimmt, lässt sich die Bibel verstehen. Stochert man herum, ob der Exodus um 1200 vor Christus war und unter welchem Pharao und wohl die Furt war, durch die Israel gegangen ist oder ob sie gar nicht existiert hat, kann man unendlich viele Bibliotheken füllen und hat religiös ein gar nichts.
Wobei Drewermann die historisch-kritische Exegese als unersetzlichen Schritt sieht, Bibeltexte zu hinterfragen. Doch er will halt noch einen Schritt weitergehen. Um mehr Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit zu erreichen, auch in der Predigt. Denn da soll gute Exegese ja stattfinden. Ob, wie im Regelfall, historisch-kritisch oder eher tiefenpsychologisch. Denn, so der praktische Theologe,
wenn ich einen Text als Gesprächspartner habe, dann wird das, was ich sage, ein Profil gewinnen. Denn es verlangt viel Zeit, denn jeder Prediger soll eigentlich den Text, über den er predigt oder den er auszulegen versucht, selbst exegesiert haben am Urtext. Und das braucht seine Zeit. Und im Pfarramt hat man eher zu wenig Zeit zur Predigtvorbereitung. Der Hauptgrund für schlechte Predigten ist mangelnde Vorbereitung.
Schlecht heißt im Schmidt-Rostschem Sinne gar keine Exegese. Leider auch eine Variante.
Timo Grampes über zwei Varianten der Auslegung biblischer Texte, der historisch-kritischen und der tiefenpsychologischen.